7:30 Uhr, weiter geht es jetzt mit dem Morgengespräch. Hans Mayer begrüßt Sie am Mikrofon. Und meine Gäste heute früh sind Schulinspektor Rudolf Meraner und Franz Hildbold, der Koordinator der Evaluationsstelle der Deutschen Schule. Guten Morgen Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Heute werden nämlich die Ergebnisse der PISA-Studie im Detail vorgestellt. Bei den allgemeinen Ergebnissen, die im Dezember vorgestellt wurden, hat es ja nicht schlecht ausgeschaut. Die PISA-Studie ist inzwischen fast zu einer Art Maßstab geworden, wie gut oder schlecht ein Schulsystem ist. Ich erinnere an die Polemiken und kritischen Auseinandersetzungen, die die PISA-Studie regelmäßig in Deutschland und Österreich zum Beispiel auslöst. Vielleicht, Herr Meraner, können Sie zunächst die allgemeinen Ergebnisse noch einmal kurz in Erinnerung rufen, bevor wir ins Detail gehen.
Ja, so in Telegram-Stil. Also Südtirol hat in der Lesekompetenz im Durchschnitt abgeschnitten, so ähnlich wie die OECD-Staaten im Durchschnitt gewertet wurden. In der mathematischen Grundbildung und der naturwissenschaftlichen Grundbildung liegt Südtirol im oberen Drittel, also deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Vielleicht erwähnenswert noch, dass die Anzahl der Risikoleser, Leserinnen mit knapp über 15% in der deutschen Schule, da ist das EU-Ziel, das sich die EU für 2020 gesetzt hat, auf 15% zu kommen, schon fast erreicht worden. Aber es gibt im Detail dann doch einige größere Unterschiede.
Aber wir waren nicht mehr ganz so gut wie früher.
Ja, das stimmt.
Was wird in der PISA-Studie eigentlich untersucht, Herr Hildbold? Wie wird oder ist man da vorgegangen bei der Erhebung der Ergebnisse? Nach welchen Kriterien wird da gearbeitet?
Also die PISA-Studie läuft in Zyklen ab. Alle 3 Jahre werden die 15-Jährigen, die in sehr vielen Ländern am Ende eines Abschnitts der Pflichtschule sind, bei uns sind sie die meisten in der ersten oder zweiten Klasse Oberschule, werden die 15-Jährigen in Bezug auf die Kompetenzen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz untersucht. Diesmal war es die Lesekompetenz, die dran war. Und da schaut man nicht nur darauf, wie die Leistungen sind, wie die summativen Leistungen sind, sondern auch, mit welchen Strategien und in welchem Kontext die Schüler zu diesen Leistungen kommen, was das Umfeld ist, was die Schule leistet, was die individuellen Fähigkeiten sind, die dazu beitragen.
Wie schaut es jetzt im Detail aus? Kommen wir zu den einzelnen Schultypen. Welche Unterschiede gibt es da?
Eben wie Franz Hildbold gerade gesagt hat, die 15-Jährigen verteilen sich in erster Linie auf die Oberschulen. Und da, wenn man die Schultypen genauer anschaut, da gibt's natürlich eine klare Hierarchie. Die Gymnasien sind stärker als die Fachoberschulen, diese stärker als die Lehranstalten, und die Berufsbildung liegt auf der deutschen Seite in etwa gleich auf. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass eine Leistung dieser Schultypen ist, sondern das spiegelt vor allem, welche Schülerinnen gehen in welche Schultypen. Das heißt also, PISA misst die gesamte Kompetenz, die sich die 15-Jährigen angeeignet hat. Das heißt also, es ist auch sehr viel drinnen, was die Mittelschule, auch was die Grundschule geleistet hat.
Und sind da die Unterschiede sehr groß?
Die Unterschiede sind nicht so besonders groß, wenn man jetzt die Schultypen als solche, als Gesamte hernimmt. Was interessanter ist, was jede Schule für sich machen kann, ist eine Analyse. Das erwartete Ergebnis aufgrund der Schülerschaft, weicht das ab von dem tatsächlichen Ergebnis?
Im Zentrum stand diesmal die Lesekompetenz, haben Sie gesagt. Welche Rolle spielt die Lesefähigkeit und wie kann man das zum Beispiel verbessern?
Also die Lesekompetenz hat man untersucht unter mehreren Aspekten. Und zwar ist da nicht nur das reine Leseverständnis eingegangen, sondern auch die Motivation vor allem und die Lesevielfalt. Bei der Motivation sind die Aspekte Lesefreude, dann wiederum Lesevielfalt, Lesen in der Schule, das Lesen in der Freizeit, das freiwillige Lesen, hineingekommen und das ist dann mit bestimmten, jeweils mit einem bestimmten Index gemessen worden. Bei den zusätzlich zu den Lesekompetenzen ist noch dazugekommen die Lernstrategien. Man hat da festgestellt, dass zum Beispiel die Strategie des Memorierens, des Wiederholens nicht unbedingt eine geeignete Strategie ist, um die Kompetenz zu erhöhen. Vielmehr sind Strategien wichtig, wie zum Beispiel die Kontrollstrategie, wo man jeweils überprüft, ob man das Gelesene, das Gelernte auch verstanden hat. Oder Elaborationsstrategien, die heißen so. Das sind Strategien, wo man das Gelernte, das Neugelernte in Beziehung zur Erfahrung setzt, zum bereits vorhandenen Wissen und auf dem weiter aufbaut. Diese Untersuchung hat man deshalb auch gemacht, um besser das Leseprofil der Schüler, festzustellen und um auch herauszubekommen, welche Maßnahmen man nehmen kann, um die Lesekompetenz zu verstärken.
Die Lesekompetenz ist ja sehr, sehr wichtig. Wenn jemand, der viel liest, glaube ich, hat einfach bessere Ergebnisse. Das haben Untersuchungen gezeigt. Welche Maßnahmen kann man da setzen?
Also es ist allein die Menge des Lesens, das ist auch untersucht worden, allein die Menge des Lesens macht es ab einem bestimmten Maß nicht mehr aus. Man muss vor allem auch darauf setzen, auf die Qualität des Lesens. Es ist untersucht worden, welches Lesematerial die 15-Jährigen vor allem zur Hand nehmen, womit sie sich beschäftigen. Daraus kommen sie, arbeiten sehr viel mit Zeitschriften, Zeitungen, die Belletristik steht etwas im Hintergrund, ist aber auch noch vorhanden, vor allem stark bei den Mädchen. Und hier muss man sehr stark auf die Qualität des Lesens setzen. Es hat Maßnahmen gegeben, auch vor allem vom Pädagogischen Institut aus, angeregt und auch weitergeführt, zum Beispiel das mit dem Leserucksack, das sind gute Ansätze. Vielleicht sollte man stärker noch dahinter sein bei solchen Ideen, wie man die Lesefreude hervorruft, wie man das Lesen motiviert, vor allem bei den Buben.
Ja, weil es da große Unterschiede gibt zwischen Buben und Mädchen. Wie groß sind da diese Unterschiede und warum gibt es diese Unterschiede, Herr Meraner?
Die Unterschiede sind beträchtlich, ja. So vereinfacht umgerechnet kann man sagen, also ein Schuljahr ist der Unterschied zwischen in der Lesekompetenz zwischen Buben und Mädchen, wobei da beim Lesen das ist es nicht so ganz einfach zu sagen, wie viel man sich in einem Jahr da tatsächlich aneignet. Aber der Unterschied ist beträchtlich. Und der geht beim Lesen ganz zum Vorteil der Mädchen. Also die Mädchen sind besser. In den Naturwissenschaften ist es dann umgekehrt. Oder in den Naturwissenschaften ist es ausgeglichen. In der Mathematik ist es umgekehrt. Da sind die Buben voran, nicht so deutlich wie die Mädchen beim Lesen. Unterschiede sind, es ist viel leichter, die Mädchen zum Lesen zu bewegen. Warum? Als die Buben. Warum? Das ist vielleicht die Sozialisation. Man merkt einfach, dass ab einem gewissen Alter, also im Wesentlichen ist es so, zweite Klasse Mittelschule, vielleicht ist es schon beginnend erste Klasse Mittelschule, da finden die Buben das einfach, jetzt um das einfach ausgedrückt, einfach nicht mehr so cool zu lesen. Und das cool sein, etwas Cooles tun, das ist für dieses Alter ist das sehr wichtig, während bei den Mädchen ist das nicht so. Die finden das Lesen auch da in dem Alter noch wichtig. Aber entscheidend ist eigentlich, wozu das Lesen führt, dass über das Lesen nachgedacht wird, dass reflektiert wird. Das ist eigentlich entscheidend.
Sollte man in diesem Alter eigentlich auf Computer und Fernseher verzichten?
Nein, es ist auch untersucht worden, wie es mit dem Online-Lesen steht. Zwar sind die stark sind im Online-Lesen, nicht unbedingt diejenigen, die am stärksten sind in der Lesekompetenz. Hier spielt vielleicht auch vieles Computerspielen herein. Aber man soll die Medien nutzen. Es ist auch herausgekommen, dass diejenigen, die sehr gut mit der Vielfalt der Lesematerialien umgehen können, darunter auch das Online-Lesen, dass diejenigen die besseren Leser sind.
Kommen wir zum Vergleich zur italienischen Schule. Was lässt sich da sagen?
Da lässt sich Folgendes sagen. Also jetzt, was die Lesekompetenz betrifft, wenn man die Schule insgesamt hernimmt, dann hat die deutsche Schule noch einen Vorsprung gegenüber der italienischen Schule. Allerdings, wenn man die Kinder mit Migrationshintergrund herausrechnet, dann sind sich italienische und deutsche Schule in der Lesekompetenz gleich auf.
Und bei den Naturwissenschaften?
Bei den Naturwissenschaften und in der Mathematik, da bleibt da ein kleiner Vorsprung der deutschen Schule gegenüber der italienischen Schule.
Weil Sie das
Thema auch dann, wenn man die Migrationskinder herausrechnet.
Weil Sie die Migrationskinder angesprochen haben, wie wirkt sich die Anzahl der Migrationskinder aus?
Also in der italienischen Schule sind die Migrationskinder viel stärker präsent als in der deutschen Schule. Und es ist auch in der deutschen Schule so, dass die Integrationskinder kaum eine Verminderung der Leistungen der Schule hervorrufen, während eben, wie gehört, in der Lesekompetenz sind es die Migrationskinder der ersten Generation, die bei der italienischen Schule doch eine deutliche Differenz hervorrufen. Es könnte aber die Migrationskinder auch als positives Modell sehen, wenn wir daran denken, wie schnell diese Kinder zumindest eine der beiden Landessprachen, die für sie neu ist, aufnehmen und dann diesen Kindern eventuell auch studieren, anstatt sie als Ballast zu sehen, auch als positive Motivation. Wie schnell diese Kinder eine der beiden Landessprachen aufnehmen und wie gut sie damit umgehen können, teilweise besser, als es den Einheimischen gelingt.
Ja, ich denke, das muss man unterstreichen, dass die Ergebnisse der Kinder mit Migrationshintergrund sind bei uns deutlich besser als im restlichen Italien und auch im restlichen deutschen Sprachraum oder mitteleuropäischen Sprachraum.
Danke, Herr Merano, danke, Herr Hildbold, für dieses Gespräch. Es ist inzwischen 7.42 Uhr geworden. Wir müssen hier abbrechen. Heute werden also die Detailergebnisse der PISA-Studie in der EURAG in Bozen vorgestellt. Wir haben sie ein bisschen vorweggenommen. Das war's im Morgengespräch. Weiter geht es jetzt mit dem Pressespiegel. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Mayer.